herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Transformation to Go. Für euch heute im Podcast sind Professor Dr. Christoph Roser sowie unser Experte Yannick Dross. Viel Spaß.
Ich darf heute Professor Dr. Christoph Roser hier im Podcast begrüßen. Wir werden ein Gespräch zu Lean Management führen, darauf freue ich mich schon sehr. Professor Roser ist seit 25 Jahren Lean Management Experte, war dort in verschiedenen Positionen und mit verschiedenen Perspektiven auch unterwegs, was ich sehr spannend finde. Also Sie haben die Managerbrille bei Bosch angehabt, Sie haben die Beraterbrille bei McKinsey aufgesetzt und Sie sind nun auch in der Wissenschaft und forschen rund um die schlanke Produktion. Sie sind seit 12 Jahren Professor für Produktionswirtschaft an der Hochschule Karlsruhe. Und Sie haben im Vorgespräch verraten, dass Sie gerne schreiben. Sie publizieren Bücher, Fachartikel und Beiträge in Ihrem Blog allaboutlean.com. Und was ich besonders inspirierend fand, dass Sie das Ursprungsland des Lean-Managements kennen und schon häufiger bereist haben. Also Sie kennen japanische Produktionsstätten, sozusagen die Geburtsstätten von Lean-Management und haben auch eben dort viel geforscht. Darauf gehen wir im Verlauf des Gesprächs genauer ein. Ich freue mich sehr, dass Sie da sind. Herzlich willkommen.
Dankeschön. Ich freue mich auch auf das Gespräch.
Im Vorgespräch haben Sie verraten, dass es für Sie mit dem Thema Lean ein Kaltstart war. Wie sahen denn Ihre ersten Berührungspunkte zu diesem Thema aus?
Ja, ich habe in Deutschland studiert und habe danach in Amerika promoviert. Das war ein Zufall, dass es überhaupt konnte. Ich habe dann Prof kennengelernt von Amerika und der hat mich eingeladen, bei ihm zu promovieren. Und nach einem kurzen Aufenthalt in Australien und dann in Amerika 4 Jahre, mir hat das Ausland so richtig gefallen. Im Ausland zu leben, zu wohnen, zu lernen, fand ich einfach cool. Und wollte nach 4 Jahren Amerika noch mehr ins Ausland gehen und zwar so möglichst anders, wie es nur irgendwie geht, von Europa. Und Amerika ist ja im Prinzip sehr ähnlich zur europäischen Kultur. Mhm. Und ich wollte was anderes haben, was aber trotzdem technisch interessant ist, also nicht Afghanistan oder so. Und habe mich nach Asien orientiert, insbesondere Japan, weil ich schon seit langem einen Japan-Fable hatte. Und habe mich auf alles Mögliche beworben, was es da in Japan gab. Und habe genau eine einzige Zusage gekriegt, ein Angebot von Toyota. Und damals wusste ich noch überhaupt nicht, also natürlich Toyota war bekannt, aber das Thema Lean hatte ich noch nie gehört. Das heißt, ich bin zu Toyota hin, ohne irgendwas überhaupt von Lean zu wissen. Aber das hat sich dann bei Toyota sehr schnell geändert, nachdem ich dann 5 Jahre bei Toyota war. Und jetzt weiß ich eine Menge mehr von Lean, unter anderem auch von Toyota, aber auch von McKinsey und Bosch und vielen anderen Stellen. Also hat sich einfach so ergeben.
Hat sich ergeben und scheint Sie dann auch nicht losgelassen zu haben über all die Jahre. Was begeistert Sie an Lean auch jetzt noch? Man könnte ja auch sagen, das ist irgendwann mal nach ein paar Jahren, ist das ein alter Hut oder man hat alles gesehen und schließt es ab. Aber Sie sind ja dran geblieben. Weshalb?
Ich bin ein Fan von Liebe zum Detail, das genau zu verstehen und da auch Kleinigkeiten zu betrachten, die dann doch eine große Auswirkung haben. Ich liebe es da, Prozesse zu optimieren und zu verbessern. Und man kommt damit auch in der Industrie relativ gut an. Also ich habe festgestellt, nachdem ich bei Toyota war, allein dadurch, dass Toyota in meinem Lebenslauf drin stand, war ich für die restliche Industrie in der westlichen Welt hochinteressant. Und gerade McKinsey sammelt zum Beispiel Toyota-Leute, wie andere Leute Briefmarken sammeln. Und das hat sich sehr positiv auf die Karriere ausgewirkt. Und ich habe einen riesen Spaß bei dem Thema. Vor allem jetzt als Professor, wo man ja sehr viel Freiheiten hat. Ich kann jede Menge Werke besuchen, die miteinander vergleichen. Ich habe letzten Sommer 2 Wochen damit verbracht, durch ganz Deutschland mit dem Auto zu fahren und da mir deutsche Automobilwerke anzuschauen. Vor ein paar Jahren hatte ich wieder ein Sabbatical in Japan, wo ich dann ein halbes Jahr lang so 50 japanische Werke, darunter auch viele Automobilwerke, angeschaut habe. Und nächsten Winter steht das nächste Sabbatical an, also Forschungs- und Bildungssemester. Und dann bin ich wieder in Japan und hoffe, dass ich noch mehr Werke sehe und auch Werke, die ich schon gesehen habe, wieder treffe.
Bei all dem, was Sie so aufsaugen und dann auch vergleichen können, was macht denn für Sie im Kern die Lean-Kultur aus?
Ah, da gibt es viele Antworten und die Frage ist, wie definiert man Lean? Da habe ich bis vor kurzem noch keine gute Antwort gehabt und es gibt viele Definitionen, aber ich glaube so langsam, jetzt nach 25 Jahren Lean, näher ich mich so langsam an, dass sich meine Idee verfestigt, was Lean eigentlich ist. Und es ist eine Kultur des Verbesserns, des kontinuierlichen Verbesserns, des Kaizens. dass man da dran geht, Sachen verbessert und zwar nicht nur irgendwas macht, sondern zielstrebig auch über längere Zeit, über Jahrzehnte hinweg in die gleiche Richtung verbessert und da optimiert und nicht nur ein bisschen was, sondern dass das ganze Unternehmen danach ausgerichtet ist, das Ganze zu verbessern. Das ist nicht leicht. Manche Leute sagen, das kriegt man nur hin, wenn die japanische Kultur da involviert ist. Also Toyota kann das und manche sagen, es geht in anderen Ländern nicht, weil da die Kultur anders ist. Aber BMW zum Beispiel ist genauso gut. BMW hat eine ähnlich gute Performance- und Verbesserungskultur wie Toyota. Nicht alle deutsche Automobilbauer, also viele andere haben das nicht, aber BMW und Toyota, auch andere Firmen, Fendt zum Beispiel, sind hier sehr gut drin im Verbessern und haben das irgendwie richtig hingekriegt. Auch Trumpf, Lasertechnik, die sind auch sehr gut. Also es geht auch außerhalb von Japan, wenn man da das richtig angeht. Aber die Lean ist für mich eine Kultur des kontinuierlichen Verbesserns.
Sie haben BMW und Sie haben Trumpf beispielsweise genannt. Die scheinen ja einiges richtig zu machen. Was sehen Sie, beobachten Sie bei diesen Werken? Was machen die so gut?
Die Idee des kontinuierlichen Verbesserns ist es, letztendlich Sachen zu verbessern. Das machen alle Firmen. Aber um richtig gut zu werden, müssen sie da enorm viel verbessern. Und das kriegen sie nur mit den Managern nicht hin. Ein Werk hat vielleicht, keine Ahnung, 200 Manager und dann irgendwas 2000 Mitarbeiter. Und die Manager haben sowieso relativ wenig Zeit. Das heißt, die Verbesserungsarbeit über die Manager ist nicht so umfangreich, weil die einfach die Zeit nicht haben. Und Toyota und BMW kriegen das hin, dass ein Großteil der Verbesserungsarbeit wirklich von den Leuten in der Fertigung geschieht. Dass die Mitarbeiter von ihrem Arbeitsplatz mit Unterstützung von ihrem Vorarbeiter oder Teamleiter da Verbesserungen machen. Das sind natürlich keine großen Sachen. Die haben keinen Zugriff auf Programmierer oder sowas. Aber viele von den Verbesserungsideen sind kleine Sachen, so kleine Erdbeeren, die man da aufheben kann. Und die machen da enorm viel kleine Verbesserungen. Zum Beispiel im durchschnittlichen deutschen Werk haben wir so eine Verbesserungsidee pro Mitarbeiter und Jahr. Mhm. Bei Toyota sind es so 14, 15 Ideen pro Mitarbeiter und Jahr. Auch japanweit sind es so 14 Ideen pro Mitarbeiter und Jahr. In der Fertigung selber geht es eher Richtung 60 Ideen pro Mitarbeiter und Jahr, weil die das hinkriegen, von jedem Mitarbeiter da regelmäßig Ideen einzufordern. BMW macht es ähnlich, die kriegen das hin, dass für die Mitarbeiter in der Fertigung ist es nicht eine Zusatzaufgabe, dass man da verbessert, sondern das wird eingefordert, dass die da Ideen bringen und zwar im Schnitt eine Idee pro Mitarbeiter und Woche. Dass der Vorarbeiter, der hat seinen Arbeitsstandard und in diesem Arbeitsstandard steht drin, dass er jeden Tag 2 oder 3 Stationen da eine Checkliste durchgehen muss. Da schaut man, ist der Standard gut, ist die Visualisierung gut. Und ein Punkt von der Checkliste ist, eine Verbesserungsidee zu bringen und dann auch umzusetzen. Und diese Checkliste muss man mit 2 bis 3 Stationen pro Tag machen. Und mit 12 Mitarbeitern pro Vorarbeiter kriegt man da im Schnitt jeden Mitarbeiter jede Woche einmal dran, dass da eine Verbesserungsidee kommt. Das heißt, da wird enorm viel und sehr schnell umgesetzt. Viel schneller, als es die Manager alleine könnten. Mhm. Natürlich, Manager braucht man auch zum Verbessern, wenn es irgendwas Größeres ist, wenn es Projektarbeit ist, wenn man eine neue Maschine oder eine neue Anlage aufstellt, das kriegen die Mitarbeiter alleine nicht hin. Da braucht man dann Programmierer, Elektriker, Buchhaltung, jemand, das unterschreibt und so weiter und so weiter. Aber sehr viele Verbesserungen geschehen bei Toyota, BMW und Fendt und so weiter direkt in der Fertigung zwischen Mitarbeiter und Vorarbeiter und die Chefs kriegen das meistens gar nicht mit, es sei denn, sie sehen dann später, der Standard hat sich geändert und jetzt ist es besser geworden.
Für mich sind das zwei Welten, die da irgendwie zusammenfließen, wenn ich Ihnen zuhöre. Auf der einen Seite sprechen wir von Ideen, da ist Kreativität, da muss ich über den Tellerrand hinausblicken, um diese kleinen Erdbeeren auch zu finden, wie Sie es genannt haben. Und auf der anderen Seite sagen Sie, über Arbeitsanweisung und Checkliste. Das klingt ja so gar nicht kreativ. Wie kriegen Sie das zusammen?
Arbeitsstandards sind eigentlich eine von den weiteren Grundlagen für eine schlanke Produktion. Denn wenn Sie irgendwas verbessern, natürlich, Sie können technisch was verbessern. Sie können eine Schraube andersrum einbauen oder so. Aber ein großer Teil von den Verbesserungen sind organisatorische Art vom Arbeitsablauf. Welche Schraube machen Sie zuerst und welche als zweite und so. Und das müssen Sie irgendwie festhalten. Denn wenn Sie es nicht festhalten, macht es jeder wieder irgendwie anders. Sie brauchen irgendein Dokument, das vorschreibt, welche Schraube zuerst einzudrehen, welche als zweite und hier den Arbeitsablauf optimiert oder darstellt erstmal. Und das ist der Arbeitsstandard. Der Arbeitsstandard ist letztendlich ein Dokument von der aktuellen besten Art, wie man es weiß, dass man es machen kann. Und mit diesem Arbeitsstandard können Sie dies bereits Erreichte halten. Also den Arbeitsstandard zusammen mit einer Prozessbestätigung, dass man immer wieder mal drauf schaut, wird der Standard eingehalten oder wird er nicht eingehalten? Und wenn ja, ist der Standard falsch oder ist der Mitarbeiter falsch? Aber dieser Arbeitsstandard ist wichtig, damit Sie das bereits Erreichte halten können. Also Arbeitsstandards sind für mich auch eines der zentralen Teile von diesen schlanken Produktionen, von dieser Lean Production.
Jetzt sprechen wir ja dennoch über Menschen, die in der Produktion auch tätig sind. Klar sind auch Maschinen dort, aber Menschen bedienen sie, größtenteils zumindest noch. Und da jetzt so meine Perspektive als Psychologe, da würde mir jetzt das Papier, in dem drinsteht, macht es so und so, zu kurz greifen, weil ich habe ja auch den Anspruch, dass ich Menschen motiviere oder dass ich über Führung beispielsweise dann auch so diese Denkweise der Verbesserung einflöße. Ist das für Sie ja auch noch ein Faktor oder sagen Sie, nee, also wenn wir den Arbeitsstandard haben, dann ist die Verbesserung automatisch dokumentiert und wird auch gelebt?
Der Arbeitsstandard. Wenn natürlich der Arbeitsstandard von oben irgendwo vorgegeben wird, so müssen Sie es machen, dann ist natürlich das ein bisschen unangenehm. Vielleicht sogar eine Gängelung, wenn der Arbeitsstandard nicht gut ist. Aber die Idee ist, dass die Mitarbeiter selber ihren Arbeitsstandard verbessern, optimieren und da vielleicht nicht vom ersten Tag an, aber über die Zeit hinweg das Dokument selber schreiben. Und wenn sie eine Arbeit tun und sich hier selber ihren Arbeitsstandard machen können, dann fühlt sich das Ganze schon viel besser an. Sie müssen also nur ihre Kollegen überzeugen, die auch da arbeiten. Also wenn der eine sagt, ich will es so rum machen, der andere sagt, ich will es so rum machen, dann muss man sich irgendwo einig werden. Aber Sie müssen hier nicht von oben irgendwas friss oder stirb den Arbeitsstandard nehmen. Denn das wäre A, unangenehm und B, auch nicht gut. Denn der Mitarbeiter an der Maschine kennt die Maschine viel besser als jeder andere. Wenn er da 8 Stunden am Tag mit der Maschine arbeitet, dann kennt kein Chef die Maschine so gut wie dieser Mitarbeiter.
Sie machen den Arbeitsstandard sozusagen zum Instrument für die Mitarbeiter, also weniger zum Führungsinstrument, so wie es ja leider häufig beobachtbar ist, sondern Sie sagen, das ist das Instrument von Mitarbeitern für Mitarbeiter.
Ja, so wird es bei Toyota gemacht, so wird es bei BMW gemacht. Natürlich, die Führungskräfte haben da auch einen Einfluss, dass die Qualität muss stimmen, die Sicherheit muss stimmen. Also da bei Qualität und Sicherheit, da darf der Arbeitsstandard keine Abkürzungen nehmen. Aber ansonsten ist es zum größten Teil von den Mitarbeitern gemacht. Wobei es gibt auch andere Situationen. Arbeitsstandards sind auch sehr populär in der Luftfahrt. Es gibt eine Pre-Take-Off-Checklist, eine Taxi-Checklist, eine Take-Off-Checklist und lauter so Checklisten. Und das macht die Luftfahrt so sicher, dass die ganzen Listen haben, die normalen Listen für den normalen Betrieb und dann die im Fachbegriff Abnormal-Standards, Abnormal-Checklists, wenn irgendwas schief geht, wenn irgendwo ein Triebwerk ausfällt oder sonst was. Und das macht die Luftfahrt so sicher, dass die diese Checklisten machen. Und das wird den Piloten von Anfang an eingelernt und die waren darauf getrimmt, folgst den Checklisten. Die Checklisten helfen und machen das Ganze sicher. Ist natürlich ein Kulturwandel gewesen, als die Checklisten kamen. Ein ähnlicher Kulturwandel ist noch nicht vollzogen in der Medizin, wo die ganzen Doktoren sagen, nee, ich bin ein Doktor, ich bin ein Arzt, ich weiß das besser, ich brauche keine Checkliste. Aber auch da, es gibt da genug Experimente und Versuche, wo man mit Checklisten arbeitet. Und das hat dazu geführt, dass die Qualität besser geworden ist. Die Anzahl der leichten oder schweren Komplikationen ist zurückgegangen mit Checklisten. Auch die Anzahl der Tode ist stark reduziert geworden. Einfach dadurch, dass man bestimmte Checklisten macht. In vielen Fällen so langsam kommt es. Also in manchen Krankenhäusern zum Beispiel, wenn dann ein Bein amputiert wird, wird dreimal gecheckt, ist es das rechte Bein und auch wird da was draufgeschrieben, dass man nicht aus Versehen das falsche Bein amputiert oder so. Wäre natürlich doof, weil das andere muss dann auch noch weg. Also da die Checklisten, die helfen enorm, dieses Arbeitsstandard sowohl in der Fertigung als auch in der Luftfahrt. Sie würden auch in der Medizin helfen, aber da sperren sich die Mediziner momentan noch ein bisschen dagegen.
uns ist ja auch auf der anderen Seite als Passagier, um nochmal in die Luftfahrt zu gehen, beruhigend, dass ich weiß, wenn es tatsächlich eine Situation gibt, in der schnell gehandelt werden muss, dann muss ich nicht noch einen Gesprächskreis eröffnen, sondern dann kann ich automatisiert eben meine Punkte durchgehen und kann mir so sicher sein, dass am Ende auch das Ergebnis dabei rauskommt, was letztlich Menschenleben rettet.
Der Passagier ist natürlich da eingebunden. Wenn sie regelmäßig fliegen, haben schon oft gesehen, hier finden sie ihre Schwimmwesten, da ist der Next Emergency Exit, die Schwimmweste wird so verwendet und da ist die Maske, kommt runter und ziehen. Und das ist auch einer von den Standards, das müssen die machen, damit die Passagiere im Notfall wissen, wo ist das Ganze. Und auch dieser Standard wurde über lange Zyklen hinweg verbessert und immer noch besser gemacht. Also da ist ein großer Optimierungsprozess dahinter. Das Einzige, was sie noch nicht hingekriegt haben, ist, dass die Passagiere wirklich aufmerksam sind. Das haben sie noch nicht hingekriegt. Es gab mal Ideen, man könnte den Passagier ja einen Test machen lassen, ob es wirklich mitgekriegt hat, aber das ist irgendwo nicht geflogen.
Ja, spannend. Also zu sagen, wir machen Verbesserungen zum Verteilen das auf viele Schultern und dann auch auf viele Köpfe. Also es ist einmal das Argument, was Sie bringen, der letztlich Mathematik. Also ich habe viele Menschen, die ihre Maschinen und die Produktion gut kennen, die ihren Arbeitsalltag gut kennen. Und ich nehme das eben als Optimierungshebel und nicht nur die Führung. Das Zweite, was Sie sagen, Standards schaffen, Checklisten schaffen und da dann auch idealerweise den Punkt, ich denke über eine Verbesserung nach, als weiteren Punkt hinzufügen. Das würde ich jetzt mal so zusammenfassen.
Das ist richtig. Standards und die kontinuierliche Verbesserung mit den Mitarbeitern in der Fertigung, das ist für mich, was Lean im Kern ausmacht. Und die ganzen anderen Tools nach, so Kanban oder Just in Time und sowas, das ergibt sich dann fast automatisch irgendwann draus, wenn man da kontinuierlich dran verbessert.
Ich würde mit Ihnen ganz gerne nochmal auf die andere Seite unserer Weltkugel gedanklich
fliegen. Oh ja, bitte.
Sie waren bereits häufig im Ursprungsland von Lean und sprechen sogar Japanisch.
So desu.
Was beobachten Sie in japanischen Werken? Was ist vielleicht anders als in deutschen Werken?
In japanischen Werken ist da ein viel größerer Austausch zwischen den Mitarbeitern unten und den Führungskräften oben, dass die Meinung von den Blaumännern, also von den Mitarbeitern, die wird da wesentlich mehr gewertschätzt. Die haben da einen größeren Einfluss. Die können auch die Führungskräfte leichter überstimmen, was in deutschen Werken ja nicht immer der Fall ist. Wenn der Chef das so sagt, dann ist es so, egal was der Mitarbeiter denkt. Und da ist viel mehr eine Kommunikation und auch ein alle Leute abholen, viele Meinungen befragen. Und wenn dann am Ende der Entschluss gefallen wird, hat man eigentlich von allen vorher schon das eingeholt und das okay eingeholt, ist nur noch pro forma, dass die Unterschrift dann drunter kommt, während in deutschen Werken das dann erstmal ausgiebig ausdiskutiert wird. Also da das Einbinden von Mitarbeitern ist da in Japan viel besser gemacht. Nicht immer, nicht überall. Es geht gerade bei Toyota wieder ein bisschen auseinander, gerade bei Toyota. Der bis vor kurzem CEO und jetzt Aufsichtsratsvorsitzender, der Akio Toyoda, ist eher im westlichen Stil so, ich habe recht und wenn nicht, gehst du nach in die Wüste, also Hokkaido in dem Fall. Und der hat da das Firmenverhalten, also die Firmenkultur sehr stark aus meiner Sicht negativ geprägt. So weit, dass manche andere Toyota-Firmen, also Firmen in der Toyota-Gruppe, sich da versuchen, von Toyota Motor ein bisschen fernzuhalten, weil die Kultur da gerade einen Bach runtergeht aus denen ihrer Sicht. Und das ist ein bisschen bedauerlich natürlich, weil Toyota war ja eigentlich das Vorbild, aber momentan ist aus meiner Sicht Denso viel besser mit der Produktion. Denso ein Teil von der Toyota-Gruppe, also quasi das japanische Äquivalent zum Bosch.
Ja, das heißt also auch eine solch etablierte Lean-Kultur kann durch Managementwechsel oder durch andere äußere Einflüsse ja ins Wackeln geraten oder zumindest sich verändern. Also es ist kein Garant, wenn ich einmal Lean eingeführt habe, dass das für immer und ewig so bleibt.
Nein, ein Unternehmen ist ein soziales Konstrukt und es ändert sich mit der Zeit hinweg. Es kann besser werden. Bei Fendt haben die da große Schritte vorangemacht. Es kann Schritte zurückgehen, wie es momentan bei Toyota ist. Es kann komplett sich drehen, wie bei Boeing. Das war ja mal das die sicherste Flugzeughersteller der Welt. Und jetzt ist es ja ein bisschen anders gesehen teilweise, dass die viele Qualitätsprobleme haben, weil einfach das Management da den Wurm drin hat. Also da sowas kann sich durchaus drehen. Es dreht sich nicht schnell, aber es kann sich durchaus drehen.
Würden Sie sagen, man kann das Original, was in Japan entstanden ist, zweifelsohne, kann man das kopieren?
warum wollen sie es kopieren? Das Original von Toyota ist perfekt dafür geeignet, Toyota-Autos zu bauen. Wenn sie, keine Ahnung, Laptops herstellen, dann müssen sie da viel anpassen. Ich würde es nicht kopieren, ich würde da Inspiration nehmen. Ich würde mir das anschauen und schauen, was passt zu mir, was passt nicht zu mir. Einfach nur kopieren, das ist ein ganz großer Fehler. Das haben schon seit langer Zeit, also viele Firmen, die versuchen einfach das Erfolgreiche zu kopieren, ohne zu verstehen, warum überhaupt, und dann irgendwas komplett Falsches zu machen. Das ist schon, Henry Ford hat das Fließband erfunden zum Beispiel und damit viel Geld gemacht und war damit sehr erfolgreich. Und dann haben alle das Fließband kopiert, auch wenn da manche Firmen nur quasi 30 Autos im Jahr gebaut haben. Die haben ein Fließband aufgestellt, was eigentlich gar keinen Sinn macht für 30 Autos im Jahr. Aber die haben das einfach mal kopiert, ohne zu wissen, warum. Und da gibt's viel so, im Englischen wäre es ein Cargo Cult. Das ist, Cargo Cult ist eine Art Religion in den Pazifik. Und zwar beim Zweiten Weltkrieg haben da die Amerikaner Inselhopping gemacht und sind von Insel zu Insel, haben sich so an Japan vorgetastet, um letztendlich Japan anzugreifen. Und die Inseln waren alle Steinzeitkultur, die kannten noch kein Metall. Und plötzlich kamen da Ausländer mit Flugzeugen aus dem Himmel und haben da viel Schokolade und sonstige Sachen mitgebracht. Das fanden die alles toll. Nachdem der Krieg rum war, war das plötzlich nicht mehr da, sind nicht mehr gekommen und die Leute wollten, dass es wieder kam. Deswegen haben die genau das gemacht, was die Amerikaner auch gemacht haben. Die haben da einen Flugzeugplatz gebaut, die haben da so eine Hütte aus Stroh gebaut, haben da einen reingesetzt mit so Kopfhörern aus Stroh von einem radioförmigen Strohballen hin. Die haben da Leute mit Holzstecken über den Paradeplatz marschieren lassen, wie das Amerikaner auch gemacht haben, und haben genau das Gleiche gemacht und hoffen, dass die Flugzeuge wiederkommen. Ist aber irgendwo nicht gekommen. Und so fühlt sich's manchmal an bei Lean, dass man es einfach stupide kopiert, egal ob es Sinn macht oder nicht. Und das ist nicht gut. Sie müssen es verstehen und dann überlegen, was passt für mich, wie kann ich das für mich adaptieren, was passt nicht. Und da die eigene Lösung finden, den eigenen Weg gehen. Das ist wie, wenn Ihnen meine Schuhe gefallen, dann gebe ich Ihnen meine Schuhe, die würden Ihnen nicht passen.
Ja, also man muss auf das Umfeld schauen, in dem ich dann Lean einführen möchte, und ich sollte nicht ja einfach Copy-Paste denken, das Erfolgreiche schiebe ich einfach eins zu eins rüber. Gilt das denn nur in die eine Richtung, Japan-Deutschland, oder können vielleicht auch die Japaner von dem westlichen Lean-Management lernen?
Können Sie? Das haben Sie. Lean ist eine Sammlung aus allen möglichen Techniken. Toyota ist sehr gut drin, da aus den anderen, von anderen zu lernen und sich das Beste rauszusuchen und anzupassen. Die Qualität, das kam aus Amerika. Henry Ford und auch Deming und Joseph Juran, die waren die Inspiration für die Qualität. Die Ausbildung, wie man Leute ausbildet, wie man die lernt, das kam vom Training with an Industry, ein amerikanischen Programm im Zweiten Weltkrieg, um da den Frauen beizubringen, wie man industriell produziert, während die Männer halt in Deutschland waren und die bösen Deutschen bekämpft haben. Also das kam aus Deutschland. Die Idee vom SMET kam von Danley, einem Pressenhersteller aus England. Die Idee vom Takt kam von den Junkerswerken, wo da die Flugzeuge in einem Takt alle 4 Stunden eins weitergeschoben wird. Deswegen auch noch das deutsche Wort Takt für den Kundentakt oder Customer-Takt. Da kam das her. Kombiniert mit einem japanischen Arbeitsethos Monozukuri, dass man da versucht, alles möglichst perfekt zu machen. Also die haben da viele, viele Ideen von allen möglichen Richtungen genommen. Toyotas großes Vorbild war Henry Ford und die Ford Automobilwerke. Und als Toyota sein erstes Automobilwerk in Amerika eröffnet hat, die waren sich unsicher, deswegen wollten sie ein Joint Venture machen. Und das erste Werk, die erste Firma, die sie angesprochen haben, war Ford. Wollten ein Joint Venture mit Ford machen. Ford hat abgelehnt und als Wahl Nummer 2 war es dann General Motors. Und das hat zu den berühmten Numi-Werken in Kalifornien geführt, wo General Motors viel von Toyota gelernt hat, wie Lean geht. Das leider aber auch völlig falsch verstanden hat. Und ja, aber Toyota war extrem gut drin, Ideen aus allen möglichen Richtungen zusammenzusammeln, weltweit. Kanban und Supermarkt, der Supermarkt ist inspiriert vom amerikanischen Supermarkt, der da 1913 Piggly Wiggly, der heißt tatsächlich so, da aufkam. Also die haben da alles Mögliche zusammengesammelt und das Beste sich rausgesucht und dann noch weiter optimiert und angepasst. Das macht Toyota sehr gut.
Ja, danke für den Ausflug in die Geschichte und dass Sie da ganz plastisch machen, dass ja Lean nicht ein System ist, sondern dass es ja einer Evolution, einer kontinuierlichen Weiterentwicklung selbst auch unterliegt. Und so ein bisschen macht's ja auch stolz, dass man nicht nur denkt, ah, so werden wie die Japaner, sondern dass man auch sieht, da wurde auch schon übernommen und da können auch durchaus andere Lean, ich sag mal Subkulturen, ja, dazu beitragen, dass sich das Gesamtsystem verbessert.
Eine solche Subkultur ist zum Beispiel Trumpf in Ditzingen. Die haben ihr Synchro oder inzwischen Synchro 2.0 Produktionssystem, auch inspiriert von Toyota, die Führungsriege, die CEOs, die haben lange Zeit in Japan gelebt, Herrn Frau Kammüller. Und die haben da sich inspirieren lassen, haben aber für Trumpf das adaptiert, weil ob sie ein Auto bauen oder eine Werkzeugmaschine mit Lasern drin, das ist ja nicht ganz das Gleiche, aber die haben das angepasst und haben ihr eigenes System, ihr Synchro-Produktionssystem gebaut und das funktioniert für Trumpf sehr gut.
Ja, wunderbar. Das ist auch für mich als Berater mal ganz schön zu hören, dass es auch Produktionsstätten und Unternehmen gibt, die, von denen man lernen kann. Wir kommen ja meistens in Organisationen, die ja die ein oder andere Herausforderung haben und die mag es auch bei den von Ihnen genannten Firmen geben. Dennoch schön, wenn man sich da inspirieren lassen kann und wenn man auch feststellt, da hat sich was entwickelt und das ist wirklich gut und effizient und effektiv geworden. Ich würde noch mal gerne auf das Thema Lean-Kultur zum Abschluss kommen. Es wird ja sehr häufig über das Wort Nachhaltigkeit gesprochen. Das ist in aller Munde. Und Nachhaltigkeit nicht nur im Sinne von Ökologie, sondern auch, dass ich etwas aufbaue, was dann dauerhaft Bestand hat. Und aus meiner beruflichen Praxis, ich komme häufig in Organisationen, die hatten mal Lean. Und da ist der Begriff auch ja fast schon so ein bisschen verbrannt, weil es eben nicht funktioniert hat oder weil es mehrere Anläufe gab und man hat es nach einer Zeit wieder aufgegeben. Also das Gegenteil von Nachhaltigkeit. Wie würden Sie denn sagen, wie schafft man es, eine nachhaltige Lean-Kultur aufzubauen? Wo setze ich da an?
Der Fisch stinkt vom Kopf her. Es ist eine Sache vom Management, das hier zu treiben und einzufordern. Gleichzeitig brauchen Sie aber auch das ganze Detail. Ich habe auch schon viele Werke erlebt, wo Lean ein verbranntes Wort war. Wenn man da mit Lean reingegangen ist, ist man gleich wieder rausgeflogen, weil in der Vergangenheit Lean-Umsetzungen extrem schlecht gemacht worden sind. Dass man da viel guten Willen verbrannt hat und da so eine halbgare Lösung gemacht hat, ohne da aufs Detail zu achten. Und am Ende war es für die Mitarbeiter alles viel schlechter, schwieriger und schlimmer als vorher. Und dann natürlich will kein Mensch Lean machen. Und bei Lean, das PDCA, Plan, Do, Check, Act, ist da vor allem das Check und Act ist hier ein ganz wichtiger Punkt. Mal ganz kurz, Plan ist vorbereiten, überlegen, was will ich machen, das Problem verstehen, analysieren und Daten sammeln. Do ist die eigentliche Implementierung. Und Check und Act, Check ist zu prüfen, funktioniert es wirklich? Ist es wirklich ein gut funktionierendes System oder hat es da noch Mängel? Wurden die Ziele erreicht oder noch nicht? Und dann beim Act, wenn es funktioniert, weiterverzählen. Wenn es nicht funktioniert, tja, nochmal machen, bis es entsprechend geht. Und da gibt es genug Beispiele in der westlichen Industrie, wo man das gerade das Check und Act nicht macht. Denn die Deadline ist schon rum, die Gelder sind schon vergeben, die Mitarbeiter sind schon das nächste verplant. Und wenn dann irgendwo in der Präsentation rauskommt, das funktioniert eigentlich gar nicht, dann hat ja jemand einen Karriereknick drin. Das will man ja alles nicht haben. Ein Beispiel einer Firma, die ich nicht nennen werde, aber die haben geplant oder die haben aufgebaut ein RFID-Antenne, so eine Funksendeantenne für die RFID-Chips und im Wareneingang. Und die Idee war, immer wenn ein Gabelstapler durchfährt, die Antenne scannt hier, was auf der Gabel ist und es wird dann automatisch abgedatet, dass der dass das Warenlager hier im Computer korrekt abgebildet ist. Haben die viel Geld und Zeit reingesteckt, das war eine Bachelor-Thesis bei mir und dann da kam die finale Präsentation, die haben sich groß gelobt und ich habe meinen Studenten mal gefragt, oder habe ihm gesagt, frag den Staplerfahrer. Frag den Staplerfahrer nach seiner Meinung. Und das Ergebnis war, das funktioniert überhaupt nicht. Also die Antenne hat vielleicht was erkannt, aber das ERP-System danach hat dann 15 Sekunden gebraucht, um das Ganze zu verarbeiten. Und jetzt, ich mache mal 15 Sekunden, wo sie in der Tür stehen bleiben müssen. Das sind jetzt 5 Sekunden, wo der Stapler in der Tür steht. Das sind jetzt 10 Sekunden, wo er stehen bleiben muss, während das SAP-System arbeitet. Und jetzt sind es 15 Sekunden. Jetzt darf er weiterfahren. Und wenn Sie jedes Mal, wenn Sie durch die Tür fahren, 15 Sekunden anhalten müssen, das macht Sie verrückt. Das ist Wahnsinn. Das heißt, was machen die? Die fahren einfach durch und tun es danach wieder wie zuvor von Hand in den Computer eintippen. Das hat aber oben entweder keiner gewusst oder die, die es gewusst haben, die hat es nicht interessiert, weil das wäre nicht eine schöne Message gewesen, dass man in der Präsentation sagt, es funktioniert eigentlich noch gar nicht, man müsste noch nachlegen. Aber die haben alle sich belobt, wie toll Industrie 4.0ig die doch sind. In Wirklichkeit hat es es eher schlimmer gemacht. Und da gibt es massig Beispiele in der Industrie, wo irgendwas umgesetzt wird, aber dann nicht fertig gemacht wird. Und dann sind die ganzen Probleme, die dazu führen, dass es entweder nicht gut funktioniert, schlecht funktioniert oder auch gar nicht funktioniert und am Ende eine sogenannte Verschlimmbesserung oder japanisch Kai-Aku, nicht Kaizen, sondern Kai-Aku ist und dann letztendlich die Mitarbeiter meinen, was für ein scheißes Lean ist. Und das gibt's leider viel zu oft. Also das PDCA, das Check und Act ist hier sehr wichtig. Und wenn wir gerade dabei sind, bei Toyota, der allergrößte Teil vom PDCA ist das P, das Problem verstehen. Es gibt da den berühmten A3-Report nach dem Papierformat A3 und weit über die Hälfte von diesem Blatt Papier ist nur zum Verstehen von dem Problem. Was ist eigentlich das Problem? Daten sammeln, analysieren, tiefer graben, Vergleiche machen, Scatterplots, Balkendiagramme, Liniendiagramme, was auch immer da sinnvoll ist. Und das eigentliche Umsetzen ist danach eigentlich nur noch eine Kleinigkeit. Und dann natürlich wieder Check und Act.
Ich kann das sehr gut nachvollziehen, was Sie sagen und auch, dass dieser A3-Report dann erstmal auf fragende Gesichter stößt, weil wieso soll ich mich jetzt so lange mit dem Problem beschäftigen? Das ist auch nicht bei jedem Mitarbeiter sofort ersichtlich. Das braucht eine Zeit, bis man auch wirklich versteht, deswegen mache ich es, um es wirklich vollständig zu durchdringen, um nicht an der Oberfläche zu bleiben, sondern Sie haben die Liebe zum Detail erwähnt, dass ich auch wirklich ins Detail gehe und das Problem an der Wurzelpacke.
Ja, anderes Beispiel, eine andere große Firma, die ich auch wieder nicht nennen werde, aber auch eine Bachelor-Thesis und die hatten das Problem, dass die irgendwelche Gestelle in den Automaten reingeschoben haben und es hat manchmal geklemmt. Und dann ist der Automat natürlich auf Stillstand, auf Störung gegangen und es hat viel Zeit gekostet, es wieder hinzukriegen und die Bachelor-Thesis war zu analysieren, wie kann man das verbessern. Und die hatten Daten von den letzten 10 Jahren. Aber Ansage vom Chef, wir haben keine Zeit, die Daten zu analysieren, machen Sie irgendwas. Die Daten analysieren, die Zeit haben wir nicht, ich will jetzt das, was verbessert wird. Und ja, das war die Ansage an einen Bacheloranden. Aber normalerweise, ich gebe den Bacheloranden viel Freiheit in der Firma, aber da habe ich gesagt, nö, ich will eine Datenanalyse haben, sonst ist die Bachelor-Thesis nicht gut. Ende Banane. Ja, und habe darauf bestanden, dass man bitteschön die Daten analysiert, bevor man an dem Ding irgendwas rumschraubt und hoffen, dass es zufällig besser wird. Oder auch nicht.
Also ich höre da ganz viel raus, um eine nachhaltige Lean-Kultur aufzubauen, dass es eben nicht reicht, nur etwas zu kopieren, schon mal gar nicht, auch nicht irgendwas oberflächlich anzukündigen und wir machen alle mal ein Seminar und dann wird's schon gut, sondern was Sie beschreiben, ist ja eine tiefgreifende Veränderung, die einmal beim Management ansetzt, was ich fragen muss, will ich eine Kultur des Vertuschens eine Kultur, in der irgendwie so jeder seine glatten Karrieren durchziehen kann oder möchte ich eine Kultur des Verbesserns, die auch manchmal eben sagt, da musst du nochmal zurück muss vielleicht nochmal mit manchen Dingen von vorne anfangen. Und es berührt nicht nur die Führung, sondern es geht eben bis auf Mitarbeiterebene runter. Da haben Sie ganz viel ausgeführt zu den Checklisten, zu den Standards, haben auch über dieses Thema auch selbst ein Buch geschrieben. Also man kann über das Thema Standards wahrscheinlich noch viel, viel mehr sagen.
Alles über Arbeitsstandards, das ist das Buch.
Genau, danke. Und ich denke, so haben wir mal einen sehr umfangreichen Einblick bekommen. Auch vielen Dank für den Blumenstrauß an Beispielen, wie vielleicht Lean funktioniert und wie es vielleicht auch nicht funktioniert.
Vielleicht noch ein Kommentar. Also die Führungskräfte, wenn sie Projekte machen, es werden manchmal Sachen schiefgehen. Wenn die Führungskräfte erwarten, dass alles immer passen muss und wenn es schief geht, hat jemand versagt, dann fordern die Führungskräfte einen dazu auf, einen anzulügen. Weil es wird irgendwann was schiefgehen und das gehört einfach dazu. Das ist eine Lernerfahrung und davon muss man lernen. Nicht irgendwo den bestrafen, wo es halt schiefgegangen ist.
Ja. Und da schließt sich der Kreis zu Beginn. Also bei Ihrer Definition von Lean Management, also die Kultur des kontinuierlichen Verbesserns. Und das schaffe ich eben nur, wenn ich auch ehrlich sage, was nicht läuft und dann auch dadurch meine Optimierungspotenziale finde. Könnte man das so zusammenfassen?
Ehrlich sagen, was nicht läuft, wäre natürlich gut. Wenn Sie aber einen Chef haben, der nur auf die schönen, ehrlichen Nachrichten reagiert und die unschönen, ehrlichen Nachrichten nicht haben wollen, dann ist Ihre Karriere relativ kurz. Also da, ja. wenn Sie nicht ganz oben sind, müssen Sie sich bis zum gewissen Grad der Kultur anpassen. Love it, change it or leave it. Es gibt viele Firmen, wo das gut läuft. Es gibt aber auch viele Firmen, wo negative Nachrichten ungern gesehen werden. Und das, also jede Firma hat die Mitarbeiter, die sie verdient, sozusagen.
Herr Professor Rosa, vielen, vielen Dank für das Gespräch und für den Einblick.
Herzlichen Dank. Hat mir auch Spaß gemacht.
Das war die Episode mit Professor Dr. Christoph Rosa und unserem Experten Yannick Dross. Produktion und Schnitt Sascha Filor von Feintun. Wenn euch diese Folge oder der Podcast im Allgemeinen gefällt, freuen wir uns über eine positive Bewertung. Für Fragen und Anregungen schreibt uns auch gerne eine Mail an podcast@krauspartner.de. Mein Name ist Thomas Piskor. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge.